Vielen Dank, dass Sie mit der Cosmos Corporation reisen. Alleinreisende haben leider nur die Möglichkeit, aus- oder einzusteigen. Gruppen ab 2 Personen können das ganze Paket genießen, einschließlich dem vor Ihnen liegenden Würfel.
Herzlich willkommen beim Solospieletreff. Es begrüßt Sie
Roland
und Martin. Heute Folge 49 mit dem Spiel Plutocracy und der Solo-Erweiterung Passengers. Dieses Spiel wurde uns von Doppeldenkspiele zur Verfügung gestellt.
Vielen Dank dafür.
Gut, vorab, Martin, was gibt es Neues?
Für mich interessant und vielleicht auch für dich. Bei Frosted können die Earthborn Rangers Erweiterungen das Vermächtnis der Ahnen, das ist die Kampagnenerweiterung, die setzt die Geschichte fort, die Hüter des Tals, das ist die Rangers Erweiterung, also für den Deckbau, und Augenblicke, die erweitert deinen Pfadkartenstapel, vorbestellt werden. Wer so wie ich, damals bei der Original-Kickstarter-Kampagne, also nicht bei Frosted, mitgemacht hat und den All-In-Pledge beziehungsweise dort schon die Erweiterung ausgewählt hat, der braucht jetzt nur das Earthborn Rangers Ranger- und Pfadkarten-Erweiterungsbundle.
Das klingt ja sehr gut. Wie lange läuft die Vorbestellerkampagne noch?
Ja, bis zum 19.12.2025 gibt es noch spezielle Bundles, die versandkostenfrei sind und etwas günstiger sind. Bei mir war es so, nach Österreich hatte ich ein Porto von 5 Euro, das habe ich mir erspart, bei der Ranger- und Pfadkartenerweiterung. In Deutschland versandkostenfrei.
Sehr gut. Ja, da hätte ich noch eine Gamefund-Kampagne. Queen of Spice von Salt and Pepper. Das ist ein reines Solospiel. Geht über Spionagemissionen im besetzten Belgien des Ersten Weltkriegs. Man hat hier verschiedene Karten, die Orte, Personen oder eben Operationen darstellen und Werkzeuge. Designed ist es von jemand Bekannten, von David Thompson. Eine Partie soll 60 Minuten dauern. Schaut sehr spannend aus. Man muss hier Token aus einem Beutel ziehen und damit eben die Punkte schaffen. Ein Spiel kostet 23 Euro plus 14 Euro Versand. Wenn man 3 nimmt, 60 plus 30 Euro.
Das Ganze läuft noch bis 7. Jänner 2026. Ist bereits voll finanziert. Ja, natürlich bin ich dabei.
Sehr gut.
Ja, sonst kann ich dir eigentlich nichts mehr anbieten, was mich jetzt großartig interessieren würde. Habe eh viel zu viele Spiele hier herumliegen. Deshalb, was hast du seit der letzten Folge gemacht, lieber Roland?
Ja, schon etwas länger hier und dadurch ging sich auch einiges aus. Ich bin dazu gekommen, diese 3, ich sag mal, Wargames von Worthington Publishing zu spielen. Während ich von Europe at War, ja, das hat mir eigentlich gut gefallen, aber angetan wurde es dann Shogun Solitaire nicht mehr so, ist ein Kartenspiel. Und French and Indian War, obwohl es vom Thema hat, spielerisch da bei mir überhaupt nicht gezündet. Keine Ahnung, vielleicht kommt es noch. Aber derzeit liegt es mal auf Eis. Ja, ansonsten wurde ich zu einem Spielevent eingeladen. Ging für mich 2 Tage, die anderen 4, aber ich konnte einen, den Ausrichter, die anderen Leute kannte ich gar nicht, anderen 9 Leute. Aber ganz nett, habe einiges gespielt. Dort, was zu spielen war, ich glaube von der Hälfte der Spiele dort kannte ich die Regeln. Und ich habe aber 8 Spiele gespielt, die von die Regeln nicht kannte oder nur von einem. Mein Highlight war dabei Bonfire. Hier etwas ein bisschen komplizierteres.
Ja, kenne ich natürlich vom Namen, habe ich noch nie gespielt. Vielleicht, wenn du mich auch einladest, dann spiele ich es mal.
Ja, ich habe überlegt, du musst es mir auch zulegen, selbst habe ich es ja nicht. Wurde mir aber super erklärt. Und noch, was mir in Erinnerung geblieben ist, war Viticulture Tuscany. Ich kannte vor Board Game Arena das ursprüngliche Spiel. Ich glaube, ich habe es 3-mal oder so gespielt und es hat überhaupt nicht gezündet. Ich habe gesagt, ich spiele auch nicht mehr, außer wirklich in real life. Gesagt, dort nicht mehr gespielt und die haben gesagt, ja, Tuscany ist überhaupt super und sie erklären es mir und muss sagen, es ist wirklich ein cooles Game.
Okay.
Das würde ich sofort wieder spielen.
Deshalb hast du letztens die Partie Viticulture auf Boardgame Arena mit mir gestartet.
Genau, und die aber in der normalen Version. Und der Unterschied ist, dass die Normalversion ja nur 2 Jahreszeiten und in der nächsten Edition dann 4. Aber ja, ich wollte ausprobieren, wie es jetzt ist, wenn man die Regeln besser erklärt bekommt, vielleicht auch. Ja, und der Rest ist eher Bekanntes. Everdell Farshore, Perfect Words, Krempelkiste, Gardengeckos. Das fand ich ganz nett mit den Geckos. Quattro Geckos. Abroad, ein Reisespiel. Und ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Scarabre spielt irgendwann, keine Ahnung, vor ein paar tausend Jahren. Man ist da, glaube ich, ein schottischer Clan. Beschreibung habe ich nicht gesehen. Ja, da geht es um Ressourcen sammeln und Lagermanagement. Stamm vergrößern und aufwerten. Habe ich nie was davon gehört, aber fand ich irgendwie ganz einen netten Puzzler. Auch weil, wenn man es zu viel spielt, fast keinen Downtime gibt, weil man das meiste parallel dann machen kann, also das Setzen der Figuren oder so.
Okay. Ja, mir geht's wie dir, ich habe auch noch nie davon gehört.
Ja, wie ich gekommen bin, hat einer gemeint, das müssen wir unbedingt ausprobieren und war cool. Ja, sonst glaube ich, mit dir gespielt noch das Spektakulär und eben einige Partien des Spiels, das wir heute besprechen.
Bei mir sind auch einige Sachen angekommen. Du hast mir die Nussfjord Big Box geschenkt und Sherlock's Spürnasen. Dann Okinawa, The Last Battle of World War II, ein Solo Game of the Month von Gabe Barrett. Fossilium, leite dein eigenes Museum voller prähistorischer Fossilien von Julia Thiermann und Christoph Waage. Dann noch Rewild South America von Bruno Ligori-Sia. Ja, und da steht sogar neben mir die Anak-Abenteuerkiste, das ist die Box für das Grundspiel und die ersten beiden Erweiterungen und plus die neue Erweiterung Verschlungene Pfade. Das ist alles ungespielt, so wie Anak, sogar noch original verpackt, beziehungsweise noch mit den Umkarton drüber. Ich habe nur das heutige Spiel gespielt, wie du sagst, eigentlich den ganzen November über. Oktober war es auch nicht viel besser. Deshalb an die Leute da draußen, die sich ein wenig eingeschüchtert fühlen, wenn sie in den sozialen Netzwerken sehen, wie viele Spiele andere spielen, wie viele Partien und sie nur ganz wenig. Auch uns geht's so.
Natürlich.
Macht euch keine Sorgen, wenn ihr zum Spielen kommt und habt Freude dabei. Das ist wichtig, es muss nicht viel gespielt werden. Jeder hat noch ein Leben da nebenbei. Ist einfach so.
Sehr schöne Worte. Und ja, kann man nur so unterschreiben. Es gibt Zeiten, da geht's besser. Es gibt Zeiten, da geht nicht so viel weiter. Merkt man bei mir zum Beispiel jahreszeitlich, im Winter spiele ich immer mehr als im Sommer.
Ja, normalerweise schon. Im Sommer geht man mehr raus, betreibt Sport, was auch immer. Und ja, Winter igelst dich mehr ein zu Hause, wo es schön warm ist. Aber dieses Jahr kann ich gar nicht so viel spielen im Winter, denn ich bin ja gar nicht zu Hause.
Braver Junge.
Ja, hab's endlich geschafft, dass ich meine Frau überrede, dass wir Weihnachten und Silvester nicht zu Hause verbringen. Gut.
Damit kommen wir nun zum Hauptteil. Plutocracy.
Space is time, is money, is power.
Ich glaube, ein Spiel in der Art hatten wir noch nicht so. Ursprünglich eine Crowdfunding-Kampagne 2022 und das war für 2 bis 4 Spieler. Ja, und letztes Jahr gab es dann die Gamefront-Kampagne Passengers, die den Multiplayer-Modus erweitert hat und eben neu mit einem Solo-Modus war. Was ist drin in der Schachtel? Wir haben hier den Hauptspielplan, das sieht man unser Sonnensystem, in der Mitte die Sonne, dann die Erde und die anderen Planeten. Die sind nur angedeutet, aber die Flugbahnen in Ellipsen gehen hier um die Sonne und die Planeten werden dann jeweils durch einen Holzmarker dargestellt und die können sich dadurch bewegen. Es gibt da eben die Erde und die 5 Planeten.
Das hat mich jetzt im Moment zuerst verwirrt, weil bei den Solo-Regeln steht da natürlich immer dort, dass die Erde hier als Planet gesehen wird.
Den Hintergrund werden wir dann gleich vielleicht erweitern.
Hier angeordnet ist es auf dem Spielbrett von der Sonne ausgehend von innen nach außen. Haben wir zuerst die Erde, dann haben wir den Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun.
Genau, und noch eine Extrabahn für den Asteroiden. Zu jedem dieser Planeten gibt es noch 2 Leisten. Das eine ist der Demand und das andere der Supply. Und dem sind jeweils einer der 5 Rohstoffe Oxygen, Carbon, Uran Pflanzen oder Wasser zugeteilt. Der Spielablauf ist dann so, dass man Ressourcen verkaufen kann als erste Aktion, danach eine Ressource kaufen kann. Ich gebe sieben bestimmte Preise. Wenn ich etwas verkaufe, sinkt der Preis. Wenn ich etwas kaufe, steigt der Preis. Man kann Sitz im planetarischen Parlament jeweils kaufen und dann Aliens retten vom Asteroiden, einer Gesellschaft beitreten, wenn man auf der Erde ist. Da war da deine Verwunderung, denn hier gibt es eben keine Ressourcen, sondern eben das mit den Gesellschaften. Und dann sechstens Reisen. Das sind die Grundzüge und ich deute sie nur kurz an. Später werden sie besser erläutern. Plutocracy heißt ja, wo sich die Reichen die Macht kaufen können. Und hier geht es auch in diesem kritischen Spiel, dass man sich diese Botschafter oder Parlamentarier kaufen kann. Und wer hier mehr auf der Lohnliste, auf der Payroll stehen hat, der kann auch mehr dann in den Galaktischen Rat entsenden. Das ist das Ziel, wer dort die meisten hat, der gewinnt. Das Interessante hier an dem Spiel ist auch, ich habe gesagt, es gibt hier diesen Planetenbahnen, wie sie von Zeit zu Zeit bewegen. Wir haben rund um den Spielplan eine Leiste von 1 bis 75 und diese dient eigentlich nicht den Punkten, sondern der jeweiligen Zeiteinheit. Es gibt bestimmte Events, wenn sich diese Planeten drehen, ein Feld weiter bewegen oder wenn es Wahlen gibt, Preise angepasst werden und wer zuerst dran ist. Das heißt, wer als letzter diese Leiste ist, der fährt und wenn man, wie das erwähnte, Reisen benutzt, verbraucht man Zeit und setzt einen Spielstand nach vorne und ein anderer ist dran. Das war so grob eben der Multiplayer. Durch die Erweiterung Passengers fällt das mit dem Galaktischen Rat weg. Auch das Geld verdienen, um diese Aktionen bezahlen zu können, fällt auch weg. Das heißt, statt der Ressourcen haben wir jetzt etwas Neues, das sind die Passagiere. Da gibt es 18 Passagierkarten, die haben unterschiedliche Farben und zwar sind die dann passend zu den jeweiligen Planeten, also 6 verschiedene Farben, plus einer Kennzeichnung, ob sie erste Klasse oder zweite Klasse sind. Und unser Raumschiff bekommt 4 Sitze eingebaut, 2 mit erster Klasse und 2 mit zweiter Klasse. Passagiere erster Klasse möchten nur in der ersten Klasse sitzen, Passagiere der zweiten Klasse können überall sitzen.
Ja, wichtig dabei ist nur, du kannst sie nicht während des Fluges umsetzen.
Ganz genau. Diese Planeten werden alle gedreht, das heißt, wir haben diese Listen für Nachfrage und Bedarf nicht mehr. Was ist das Ziel? Dass man nicht verliert. Verlieren kann man dann, wenn 4 Passagiere auf einem Planeten warten würden oder wir keine Passagiere mehr nachlegen können. Dazu später mehr. Es gibt hier 120 Zeiteinheiten zu spielen, im Gegensatz zum Multiplayer nur mit 60.
Und wie unterscheidet sich jetzt der Solo-Modus?
Stimmt, du hast dir recht. Es gibt Passengers auch für Multiplayer. Da ist der Unterschied. Es gibt da auch die Passagierkarten. Es wird aber nicht nach Klassen unterschieden. Und es gibt sogenannte Favor-Gefallen-Karten. 8 Stück davon. Spielt sich etwas anders als der Solo-Modus. Im Gegensatz zum Grundspiel mit den 6 Aktionen haben wir hier nur 3. Die erste Aktion wäre Passagiere rauswerfen auf dem Planeten, an dem unser Raumschiff gerade steht.
Mehr oder ablegen bzw. aussteigen lassen.
Etwa genau, farblich passend, Passagier und Planet. Danach kann man von diesem Planeten einen neuen Passagier aufnehmen.
Bzw. auch mehrere, wenn du das willst, wenn es sie gibt.
Genau.
Und du die Plätze natürlich frei hast.
Gutes Stichwort, wie erster Klasse, möchte nur auf der ersten Klasse sitzen. Zweite Klasse kann man in der zweiten Klasse und Erstklasse-Sitze setzen. Maximal 4. Und ja, muss man hier etwas taktieren, wie viel man aufnimmt. Vielleicht alle, vielleicht nur ein paar. Wohin möchte man reisen und wie viel gibt es bereits auf dem Planeten? Und danach kann man reisen. Wir hatten gesagt, eben in der Mitte die Sonne, Planeten, Laufbahnen sind eingezeichnet. Es gibt die Holzplättchen für die Planetenposition. Und das Ganze basiert aber auf einem Hexfeldgrid. Das heißt, jedes Feld, das man sich bewegen möchte oder muss, es ist ein Zugzwang, ist eben ein Feld. Und für jedes Feld, das man eben fliegt, vergeht auch eine Zeiteinheit. plus eine Einheit für Start und eine für Landung. Das heißt, wenn man vom Planet A, also von der Erde zum
Mars
fliegen möchte und erst vier Felder entfernt, wären das 6 Zeiteinheiten.
Ja, dazu kann man noch sagen, du darfst nur reisen zu Feldern, auf denen ein Planet ist, beziehungsweise die hier farblich eingezeichnet sind, wo der Planet weiter rotiert werden kann.
Hinkommen wird, ist nämlich ein sehr gutes Stichwort. Wenn der Planet, der Zielplanet nicht so weit ist, aber man weiß durch die Events, wie die Zeit voranschreitet, dass eine Rotation der Planeten in Gang ist und er wird an dieser Position dann hinkommen, kann man eben pro forma das Ziel des Planeten schon ansteuern und wenn er dann dort eintrifft, landet man automatisch.
Wann gibt es so eine Rotation?
Ja, wie am Anfang angedeutet, wenn man zum Beispiel 6 Felder fliegt, würde man 8 Zeiteinheiten das Raumschiff bewegen. Das heißt, unser Marker auf der Seite der Zeitleiste geht auch auf 8. Und alle 10 Zeiteinheiten gibt es eine Rotation. Das heißt, wenn wir über diese magische 10 drüber kommen würden, dann ist es auch wieder so, dass das letzte auf der Zeitleiste sich bewegt. Das wäre dann die Eventmarker und der triggert dann diese Rotation.
Genau, das heißt, wenn sich das ausgeht, dass du nur bis zur 10 kommst, können das auch 2 oder 3 Züge sein, bevor überhaupt die Rotation ist. Denn du sagtest ja immer, die Figur oder das Event, was als letztes ist auf unserer Zeitleiste, das ist dran.
Genau, das kann aber auch eins der anderen Events sein.
Ich wollte gerade sagen, es gibt dann noch ein Event, denn ganz am Anfang wird auf jeden Planeten eine Passagierkarte gelegt. Diese muss natürlich ein anderer Planet sein, beziehungsweise der Passagier muss auf einen anderen Planeten wollen, also auf den du legst. Das heißt, wenn du den Mars ziehen würdest, legst du ihn auf die Seite, Ablagestapel, ziehst eine neue Karte. Und dieses Event wird dann immer wiederholt, wenn der sogenannte Prices-Marker dran ist. Dann werden wieder auf jeden Planeten eine Passagierkarte gelegt.
Prices deshalb, da werden die Preise im Grundspiel normalisiert.
Der wird am Beginn auf das Feld mit der 20 gelegt und rückt dann immer für 20 Felder weiter.
Und schlussendlich gibt es auch noch ein drittes Event, das Ende.
Da sagtest du schon, das kommt auf Feld 120, in dem Fall auf 45, weil du einmal drüber fahren kannst bei der 75, dann wieder bei 0 weitergehst.
Ist aber ein super Mechanismus und kann man wirklich leicht berechnen, beziehungsweise gibt es hier die Anleitung, waren Mathematiker am Werk.
Ja, und anders als beim Multiplayer-Spiel kannst du mit deiner Spielfigur über die End auch drüber fahren natürlich. Das nicht nur einmal, sondern auch zweimal.
So, das wäre jetzt so ein Spielzug gewesen, aber der Solo-Modus bietet uns 10 verschiedene Szenarien. Diese bestimmen den Startpunkt des jeweiligen Planeten.
Und auch die Schwierigkeit dadurch.
Das ist ein ganz interessanter Kniff und wirklich gut ausbalanciert. Also wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, okay, den Planeten mein Feld weiter drehen und den hier um 2 Felder weiter drehen oder weiter positionieren. Was kann das für einen Unterschied machen? Das macht einen riesigen Unterschied.
Ja, weil dadurch natürlich können die Wege von Planet zu Planet verkürzt oder nach Schwierigkeit verlängert werden.
Und wie schon am Anfang gesagt, ist Zeit hier der bestimmende Faktor.
Richtig, du hast es eh erwähnt. Du verlierst nämlich automatisch, sobald die 4. Passagierkarte auf einen Planeten gelegt wird. Oder man gar keine Karte mehr legen kann, weil sie nicht mehr im Stapel bzw. im Ablagestapel ist.
Genau.
Dazu fällt mir nur ein, Schwierigkeitsgrade. Hast du das Spiel auch mal gewonnen?
Ja. Auf den leichteren Schwierigkeitsgraden hatte ich es gewonnen, aber ich glaube, so ab der Mitte war es dann ziemlich düster.
Also ich muss gestehen, ich habe nur das erste Szenario gewonnen, bei allen anderen habe ich versagt. Für mich war es wirklich so schwer.
Ja, Doppeldenkspiel, das mit dem Vorausplanen und wo kommt etwas. Ich glaube auch, dass manchmal, wenn du wirklich extremes Pech hast beim Kartenlegen, dass du es nicht schaffen kannst.
Ja, stimmt. Wenn du so viel Glück hast wie ich, dann liegen zum Beispiel 3 Erster-Klasse-Passagiere auf demselben Planeten. Natürlich kannst du auch Glück haben und du hast 3, die auf denselben Planeten gebracht werden sollen. Kann natürlich auch passieren, dann ist es auch wieder einfacher. Es ist natürlich auch Glück dabei, aber es ist auch sehr viel Denken.
Ja, ist ein Knobelspiel. Ja, was ist mein Fazit zu Plutocracy? Ich finde, es ist ein nettes Knobelspiel. Also jetzt der Solo-Modus mit den Passagieren richtig ins Raumschiff verfrachten und das Ausrechnen, welcher Planet sollte ich zuerst angehen, macht Spaß, ist kurzweilig, aber es fühlt sich ganz anders an, oder nicht ganz anders. Die Grundmechanik ist ja die gleiche, aber das Spielziel hier ist ja, die Passagiere so schnell wie möglich auf ihren Zielplaneten zu bringen und innerhalb der 120 Runden das zu schaffen oder Zeiteinheiten. Das ist etwas anders im Multiplayer-Modus, wo du eben diese Wahlen gewinnen möchtest, wo du die Botschaft entsenden möchtest, wo du aber auch schauen musst, welchen Planeten fliege ich jetzt an, wo kann ich günstig Rohstoffe einkaufen und wieder verkaufen.
Ja, ich sehe das ganz genau wie du. Es war interessant, hat mir auch Spaß gemacht. Eine Partie, ich war vielleicht 15, 20 Minuten war ich fertig, aber als reiner Solospieler, blicke ich dann traurig in die Schachtel, sehe, was da noch für Material dabei ist, was da noch alles gibt, sehe, so wie du es gerade gesagt hast, die verschiedenen Aktionen, die ich hier im Solo-Modus gar nicht machen kann. Also würde ich sagen, bist du nur reiner Solospieler, möchtest du nur es alleine spielen? Ja, würde ich abwägen, ob du das brauchst. Bist du Solospieler, spielst aber auch oft Multiplayer, dann kann man zugreifen.
Ja, ich würde sogar so weit gehen. Wenn man jemand anderen hat, den man spielen kann, ist es nicht so arg teuer. Ich glaube, es kostet mit Erweiterung momentan 45 Euro.
Ja.
Erweitert zu dem, was du gesagt hast, wenn du das Spiel schon besitzt und eben hier reinhörst, weil du Solospieler bist, würde ich auf jeden Fall die 7 Euro für Passengers ausgeben.
Ja, wenn du das Spiel hast und gerne spielst, die 7 Euro, das sind es auf alle Fälle wert. Gut, dann kommen wir zum Autoren. Claudio Bierig, der hat nur Plutocracy bzw. Passengers gemacht. Er ist einer der Doppeldenkspiele-Verlagsgründer, wo wir dann eigentlich gleich zum Verlag kommen können, wenn du willst.
Ja.
Der stammt aus Freiburg. Das Team ist bestehend, wie gesagt, Claudio Bierig, Nikolai Dickert, Julian Scherdl und Simon Eich-Hermle. Zwei Mathematiker, zwei Mediziner und ein Politikwissenschaftler. Fünf Freunde, die sich seit ihrer Schulzeit kennen, ursprünglich, so wie wir, Brettspieler. Und wie so mancher Brettspieler wollten sie dann ihr eigenes Spiel machen, haben dann zum Spaß Euro Crisis entwickelt, was dann 2015 erschienen ist. Und im Zuge dessen haben sie den Verlag gegründet.
Ich habe das Gefühl, als hätte ich Euro Crisis vor vielen Jahren schon mal bei einem Bekannten gespielt.
Ja, ist auch so ein eigentlich satirisches Spiel, beziehungsweise überspitzt er das Thema. Aber erst ab drei Spieler, deshalb kenne ich das gar nicht. Weißt du, woher der Begriff Doppeldenk stammt?
Ja, ich denke, Doppeldenk stammt aus dem Roman 1984 von George Orwell.
Das heißt, du denkst doppelt? Ja, George Orwell, eigentlich Eric Arthur Blair. Wusstest du, dass der ursprünglich Polizist war?
Ja.
Doppeldenk ist definiert als die Fähigkeit, zwei in sich widersprüchliche Aussagen gleichzeitig für wahr zu halten. Also wie zum Beispiel, Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke.
Genau.
Also dass du eigentlich von deiner Lüge selbst überzeugt bist.
Und es gibt noch die Doppeldenk-Künstlergruppe aus Leipzig.
Ich hoffe nicht, dass das die fünf Freunde sind. Nein, die sind ja aus Freiburg.
Bisschen anderes Pflaster.
Ja, über den Künstler kann ich leider gar nichts sagen. Shahin Mohammadi habe ich wirklich gar nichts gefunden.
Gut, Grafiken sind überschaubar, wobei mir aber der Spielplan wirklich gefällt. Er ist funktional und dennoch schön anzusehen. Auch für die Planetenkarten, ja, sind zugänglich eben die Bilder der realen Vorlagen.
Ja, ich kann hier noch ganz kurz aus dem Regelheft zitieren. Ein großes Dankeschön an Shahin. Ohne ihn und seine Geduld wäre das Spiel immer noch funktional, aber definitiv hässlich. Der auf dem Spielbrett abgebildete plutokratische Rat ist das Parliament for the Sami People. Das Copyright liegt bei Stein Halversen Architekter, Oslo, Norwegen. Die Raumschiffe auf den Spielertableaus wurden von Freiwerk erschaffen.
Ja, die Ressourcen sind die gleichen wie bei Terraforming Mars.
Nur zur Vollständigkeit, dass wir das auch erwähnen.
Ja, der Kontakt zum Verlag war angenehm. Wir wurden angesprochen, ob wir das Spiel rezensieren können.
Was mir noch einfällt, ich habe mich gefragt, ob man sich beim ersten Zug auf einen Planeten setzen kann und dort Passagiere aufnehmen kann. Weil, wir haben sie beim Aufbau gesagt, du darfst dich ja am Anfang auf einen Planeten deiner Wahl setzen. Bei den Solo-Regeln steht dazu nichts. Bei Multiplayer steht dabei, dass man es nicht kann. Also du kannst nicht Passagiere aufnehmen, bevor du fährst. Ich habe dann das Solo-Spiel auf der Doppeldenk-Spiele-Homepage gespielt. Da geht es nicht, also wird es wohl Nein sein.
Guter Hinweis, Martin. Wir hatten es, glaube ich, letztes Jahr in einer Folge mal erwähnt. Auf der Homepage von Doppeldenk-Spiel gibt es ein kleines Online-Spielchen, wo man den Solo-Modus mal ausprobieren kann und ein Gefühl dabei bekommt. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, mir hat die physische Version, wo ich alles gesehen habe, viel besser gefallen als das kleine Minispielchen auf der Homepage.
Ja, das muss man auch mögen. Das ist klar. Das ist was anderes, wenn ich da das angreifen kann. Dazu, lustigerweise, weil ich gerade sage, angreifen kann, hattest du eigentlich irgendwelche Probleme mit den Farben?
Mit den Farben an sich nicht, aber zu Beginn muss man auf die Spielsteine so Sticker aufkleben. Du hast ja meine Version bekommen, da waren sie schon drauf.
Gott sei Dank.
Und da hatte mich schon gefragt, wie soll wo was hin? Und es gibt auf diesem Stickerbogen ganz unten eine kleine farbliche Markierung. Und die passt dann überein zur Spielsteinfarbe.
Okay.
Aber du meinst die Farben an sich.
Richtig. Denn ich hatte beim Rotieren am Anfang, keine Ahnung warum, je nach Lust oder Laune, bin ich von innen nach außen gegangen oder von außen nach innen. Das heißt, entweder zuerst den blauen Planeten, dann grün, gelb, orange, rot oder die Erde oder halt von innen nach außen. Und da ist es mir komischerweise ein paar Mal passiert, dass ich den roten Spielstein rotiert habe auf das nächste orange Feld.
Ah, das meinst du? Nein, ist mir ehrlich gesagt nicht passiert, aber ich habe wirklich immer entlang der Linien geschoben.
Ja, das habe ich dann auch, wie ich drauf gekommen bin. Jetzt habe ich schon wieder den roten auf das orange gelegt.
Mars lässt die Umlaufbahn.
Ja.
Ach so, Mars Attacks.
Das kann natürlich auch sein. Ja, neben der Online-Variante auf der Doppeldenk-Homepage gibt es das Spiel auch auf dem Tabletop-Simulator. Da kann man neben dem Solo auch die Mehrspieler-Variante spielen. Also das Ding auf Steam. Ich weiß gar nicht, gibt es das woanders auch?
Nein. Das war der Grund, warum du dir dann einen Steam-Account zugelegt hast.
Ja. Und dreimal darfst du raten, wie oft ich das schon verwendet habe. Und die Regeln, die findet ihr natürlich auch zum Download auf der Doppeldenk-Spiele-Homepage. Aber, so wie immer, hast du vielleicht Alternativen für mich?
Es ist schwierig. Also dieser kritische Ansatz, der im Herzen des Spiels liegt, da ist mir nichts bekannt. Das mit dem Reisen und dem Planeten erinnert mich etwas an Seti.
Ja, vom Aussehen auf alle Fälle. Ich habe Seti leider noch nicht gespielt. Ich glaube, du hast es vor, hast du gesagt?
Ja, genau. Mich selbst zu Weihnachten zu beschenken. Ja, und sonst, vom Gefühl her, erinnert es etwas an, ich weiß nicht, an die alten Spiele auch, Computerspiele wie der Plan oder so, wo du in gewissen Zeit etwas erreichen möchtest, Verträge oder Aufträge erschaffst, aber das Ziel eben nicht ist, nur Kohle zu sammeln.
Nein, die Variante bzw. die Rotation mit dem Planeten finde ich sehr interessant, weil du ja entweder mit dem Planeten mitziehst oder er dich aufnimmt.
Genau, also das hat mir erwähnt, wenn man da hinkommt, dass man aufgenommen wird, aber der Form, glaube ich, habe ich es nicht so detailliert gesagt. Wenn man drauf sitzt und der Planet bewegt sich, fliegt man nicht ins Weltall, sondern man wird weiter transportiert. Und da kommt dieser Knobelmechanismus, glaube ich, noch mehr zum Tragen. So ähnlich wie bei Schach, dass du ab und zu ein paar Züge schon im Voraus planst.
Genau, dass du abzählst. Nicht vergessen, die zwei Felder noch dazu, die immer dazukommen. Abzählst, wenn ich jetzt auf dieses Feld komme, dann werde ich dann weitergezogen oder da reicht mich dann der Planet. Ich glaube, mein Denkfehler war oft, dass du ja, wenn du zu einem Planeten fährst, und du bist nicht mehr der Letzte, musst dann auf der Zeitleiste weiterfahren. Und dann ist das Ereignis, wo du die Karten, die Passagierkarten auf die Planeten widerlegen musst, ist dann dran, dass dann halt mir leider oft passiert ist, dass ich dann den vierten Passagier hatte, weil ich ja noch nicht ausladen kann, weil ich ja erst nächste Runde dann ausladen kann.
Ja, da gebe ich dir recht. Das Problem ja hatte ich zu Spielbeginn auch, oder in den ersten Partien besser gesagt, dieses Gefühl dafür bekommen, dass es nicht ist wie in anderen Spielen, man geht wohin, man hat die Aktionen und dann nächste Runde. Sondern hier ist es ja, die Aktionen kaufen, verkaufen oder Passagiere einladen und dann erst wegfliegen. Das ist, das Timing ist hier anders und da gebe ich dir recht. Da muss man ein Gefühl dafür entwickeln.
Ja, da habe ich mich öfters verzettelt. Ach Gott, ja, ich bin ja erst jetzt am Planeten gefahren. Ich kann ja erst nächste Runde ausladen oder nehmen und der vierte ist da. Ja, dann nochmals danke an die Jungs von Doppeldenkspiele.
Ja, danke.
Schaut euch das Spiel mal an. Probiert den Solo-Modus online aus oder Tabletop-Simulator. Vielleicht ist es was für euch. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Die wird jetzt dann nicht so lange auf sich warten lassen. Aber mehr wird jetzt nicht verraten.
50 Jahre Solo-Spiele-Treff.
Fast. Na gut, hat mir wieder Spaß gemacht.
Dann kann ich mich nur anschließen. Nach langer Zeit wieder eine schöne Folge. Wir hören uns. Bis demnächst.
Grüß euch.
Kennst du das Kartenspiel? Wer fängt an?
Nein, fängst du an?
Es sind verschiedene Karten. Da ziehst du eine raus, da steht eine Frage um. Zum Beispiel, wer hat die meisten Reißverschlüsse? Oder wer war zuletzt am Strand? Und wer gewinnt? Startspieler.
Aha, okay. Auch interessant.
Ich habe auch einmal gewonnen.
Wie oft habt ihr gespielt?
Du ziehst nur eine Karte.
Ja, ja, ich weiß, aber wahrscheinlich bei jedem Spiel, oder?
Ach so, ja.
8 Spiele gespielt, 8-mal gespielt.
Ja, nicht so oft, aber im Großen und Ganzen, ja.
Und wobei hast du gewonnen? Hattest du die meisten Reißverschlüsse?
Nein, wer hat den größten Bizeps?
Auch nicht schlecht. Na dann. Und ciao.